Guten Abend, schön, dass ihr gekommen seid. Heute darf ich vertreten. Dani konnte aus persönlichem Grunde heute hier nicht die Bibelstunde halten. Und ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit. Ich habe heute für euch ein Thema mitgebracht, was ich in der Preteenie schon mal gehalten habe. Ich habe das jetzt ein bisschen für die Anwendung in der Bibelstunde angepasst. Und ja, mein Gebet ist, dass Gott heute redet, dass er meine Schwachheit gebraucht. Als Kind hat man den Begriff Angst mit meiner Persönlichkeit eher weniger verbunden. Es gab keinen Sprung, der mir zu klein war, der mir zu groß war. Eigentlich gab es bei mir eigentlich so kaum so Ängste, die ich hatte. Ich habe mich eigentlich alles getraut. Das können meine Verwandten hier bestimmt auch bestätigen. Die haben das kennengelernt. Doch eine Sache, und das habe ich wahrscheinlich nicht so oft erzählt, vor einer Sache hatte ich doch Angst, und das waren Schlangen. Ich hatte so einige Geschichten gelesen, ja, von Missionaren, die irgendwo im Dschungel unterwegs waren, da kamen Schlangen, sie wurden gebissen und da hatte ich schon echt Angst vor. Und heute, in der Geschichte, die wir uns heute anschauen werden, im 4. Mosebuch, geht es auch um Schlangen. Doch die Schlange ist hier in diesem Fall nicht das größte Problem. Der Mensch hat hier ein weitaus größeres Problem mit seiner Sünde. Und das wollen wir uns heute anschauen mit dem Predigttext in 4. Mose, Kapitel 21, Vers 4 bis 9. Ich möchte es zu Beginn einmal lesen. 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Betet zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte. Und er schaute auf zur ehrenden Schlange, so blieb er am Leben. Ja, soweit der Text. Wo befinden wir uns hier in der Bibel? Wir müssen ein bisschen zurückgreifen. Das Volk Israel wurde von Gott aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt. Und sie befinden sich jetzt auf dem Weg heraus aus Ägypten zum Land Kanaan. Und ja, da gab es einen Zwischenfall, das Volk war ungehorsam und als Strafe müssen sie jetzt 40 Jahre durch die Wüste wandern. 40 Jahre ja, durch eine Gegend, die eigentlich nicht so menschenfreundlich ist. Und doch sorgt Gott für das Volk, er versorgt für sie, indem er ihnen Wasser gibt, er versorgt sie mit Manna, er ist direkt bei ihnen, begleitet sie durch eine Feuersäule in der Nacht und eine Wolkensäule am Tag. Und jetzt sind sie hier unterwegs, schon eher am Ende dieser 40-jährigen Reise. Und das Volk hat hier gerade, in den Versen vorher lesen wir es, gegen ja, ein Kanaanitervolk gesiegt. Gott hat ihnen Sieg gegeben, er hat ihnen geholfen. Und jetzt brechen sie auf, wie wir zu Beginn lesen, Vers 4. Sie brachen auf von dem Berg Hor, da wo sie sich gerade befunden haben, um das Land Edom zu umgehen. Und sie ziehen weiter. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Situation, wo wir uns hier mit dieser Stelle befinden. Und ich möchte heute anhand dieser Stelle aufzeigen, dass so wie der Blick aus Glauben auf die ehrende Schlange die Israeliten vor dem direkten Tod rettete damals, so auch heute der Blick auf das Kreuz verloren gehende Sünder vor dem ewigen Tod rettet und das Leben als Christ voller Mut und Freude und Trost ermöglicht. Und so habe ich das Thema auch überschrieben mit dem Titel Der Blick aufs Kreuz. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Was sehen wir als erstes? Was sehen wir als erstes in dieser Textstelle? Ich möchte lesen nochmal ab Vers 4 und 5. Sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Ich habe diesen Punkt überschrieben mit die Sünde des Volkes. Nämlich das ist es, was wir hier in dem Volk sehen. Das Volk versündet sich gegen Gott. Und das erkennen wir anhand mehrerer Punkte in diesem Text. Zum ersten Mal lesen wir: Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Ja, ihr eigenes Verlangen, ihr eigener Wunsch war größer als das Verlangen, sich Gottes Willen zu unterordnen. Ja, sie hatten keine Beherrschung des eigenen Willen, des eigenen Fleisches. Sie waren ungeduldig. Des Weiteren lesen wir hier: Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Das Volk ist ungehorsam. Es wehrt sich gegen die Autorität von Gott selbst und gegen die von Gott selbst eingesetzte Autorität, nämlich Mose. Es lehnt sich auf und versündigt sich durch diesen Ungehorsam. Was erkennen wir noch? Wir erkennen Unglaube. Hier kommt die Frage auf von Israeliten: Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Was das Volk hier macht, ist, stellt die Verheißung, die Gott dem Volk gegeben hat, in Frage. Gott hat nämlich verheißen, dass er sie führen wird, dass er ihnen beistehen wird und dass er sie ins Land Kanaan führen wird. Das lesen wir in 2. Mose, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Hier spricht Gott erstmal zu Mose und redet dann auch durch Mose durchs Volk. 2. Mose, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Der Herr jedoch sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus deinem Land hinausjagen. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israels gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen, und ich habe an meinen Bund gedacht. Darum sage zu den Söhnen Israels: Ich bin der Herr. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen, mit meinem ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mehr zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausgeführt hat unter der Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben, ich der Herr. Gottes Versprechen ist hier ganz klar. Er sagt: Ich werde bei euch sein, ich werde euch rausführen aus dieser Sklaverei und ich werde euch durch meine starken Arm bringen in das verheißene Land Kanaan. Das hat er versprochen. Und hieran scheint das Volk hier kein Stück zu glauben. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Sie sehen nicht die Verheißung vor Augen. Sie sehen nicht das Land Kanaan, wo Gott sie versprochen hat hinzuführen. Sie leben in Unglauben. Sie sind undankbar. Als nächsten Punkt, sie sagen: Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung, die in die übersetzt ein bisschen stärker noch sagt, es ekelt uns vor diesem elenden Fraß. Und so sind sie nicht dankbar für das, was Gott ihnen gibt. Gott versorgt sie doch mit Wasser. Wasser war genug da. Gott hat es ihnen gegeben. Gott hat ihnen Manna gegeben, durch das sie ja wohlgenährt waren. Gott hat ihnen noch viele andere Dinge gegeben, dass ja ihre Sandalen ja nicht kaputt gegangen sind und so weiter. Gott war für sie da und sie missachteten hier diese gute Führung Gottes und die guten Gaben Gottes. Sie waren undankbar. Müssen wir nicht bekennen, dass wir uns eigentlich ganz oft auch hier in der Situation des Volkes wiederfinden? Treffen diese Punkte, die ich hier gerade genannt habe, nicht doch auch oft auf uns zu? Ungeduld. Ja, wir möchten, dass Leid schnell aufhören sollen. Ja, die Prüfung dauert uns zu lange. Ach, wir hätten doch schon längst ein finanziell entspanntes Leben haben müssen. Ja, wieso gibt uns Gott das nicht? Man ist ungeduldig. Man sagt, ja, ich brauche unbedingt einen Partner. Ich brauche unbedingt meine Gesundheit zurück. Und man ist ungeduldig. Man wartet das Wirken Gottes nicht ab. Ungehorsam. Auflehnen gegen Gottes Willen, ja, so oft wissen wir doch, was das Wort Gottes sagt und wir wollen es teilweise nicht umsetzen. So oft wollen wir nicht vergeben, wollen nicht die lieben, die uns vielleicht was Schlechtes angetan haben. Unglaube, wir haben es in der Bergpredigt gehört vor einiger Zeit, ja, das übermäßige Sorgen machen, was auch Sünde ist. Fehlende Hoffnung auf die Errettung von Menschen, die wir ja schon abgeschrieben haben, wo wir sagen, ja, das ist ein hoffnungsloser Fall. Und so oft müssen wir doch sehen, dass wir uns doch in genau dieser Situation befinden wie das Volk. Wir müssen erkennen, dass so wie das Volk Israel auf ihrem Weg in das Land Kanaan sündigte, so oft auch wir uns versündigen. Wie reagiert Gott darauf, auf die Sünde des Volkes? Das bringt uns zum Punkt 2, das ist die Strafe Gottes. Ich möchte vorlesen, Vers 6. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Es muss ja echt eine chaotische Situation sein. Die Schlangen, ja, kommen in das Lager rein, Menschen werden gebissen, viele Menschen sterben, lesen wir. Das heißt, ja, es war eine Vielzahl von Toten, von Leichen, es war eine Vielzahl von sterbenden Menschen und es war wahrscheinlich auch eine Vielzahl an Menschen, die litten, die schrien aus Klage, aus Trauer. Es war die Strafe Gottes. Er sandte die Schlangen und die Schlangen brachten den Tod. Sünde hat hier schwerwiegende Konsequenzen. Und so wie hier die Sünde den direkten Tod brachte für das Volk Israel, so bringt auch Sünde im Grundsätzlichen auch den Tod, nämlich den ewigen Tod. Sünde hat schwerwiegende Konsequenzen und das finden wir schon ab dem ersten Mosebuch, wo Adam und Eva im Garten Eden sind. Gott knüpft die Verheißung zu leben an den Gehorsam. Oder anders gesagt, Gott sagt, seid gehorsam, sonst müsst ihr sterben. Lass uns die Stelle anschauen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 bis 17. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und der Herr Gott gebot die Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wir sehen hier ganz klar, der Ungehorsam gegen Gottes Gebot führt zum Tod. Und das wird auch bestätigt im Neuen Testament, wir lesen Römer 6, Vers 23a, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott kann in seiner Gerechtigkeit Sünde nicht ungestraft lassen. Das gerechte Urteil über die Sünde ist der ewige Tod. Das galt für die Israeliten damals und das gilt auch noch genauso heute für jeden Menschen. Und aus meiner Sicht sehen wir hier in der Strafe Gottes noch einen weiteren Aspekt, wie Gott solche Strafen nutzt, nämlich nach Hebräer 12, 6a, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Aus der Reaktion des Volkes, was wir gleich sehen werden, ist es für mich einleuchtend, dass hier Gott auch diese Strafe als Züchtigung gebraucht, dass dem Volk überhaupt klar wird, dass sie gegen Gott gehandelt haben. Und diese Strafe führt nämlich zu einer Reaktion, Es führt uns zu Punkt 3, die Reaktion des Volkes ist nämlich Buße. Ich lese Vers 7. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn, gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Das Volk gesteht ihre Schuld ein. Sie sehen ein, dass sie gesündigt haben, indem sie sich Gott und Mose widersetzt haben. Sie tun Buße. Und was wir hier, einen wichtigen Aspekt der Buße, den wir hier drin auch finden, ist, dass das Volk nicht direkt aus Buße tut aufgrund der Konsequenzen, aufgrund der Strafe, dass ihnen das Leid zu viel ist, sondern sie sehen als erstes ein, dass sie gegen Gott gesündigt haben. Und so ist es auch wichtig zu sehen, dass wahre Buße, dass auch das Verständnis ist, dass man gegen Gott gesündigt hat. Da stehen die Strafen nicht im direkten Vordergrund. Ja, Buße ist Abkehr von Sünde, Hinwendung zu Gott. Es ist ein echtes Empfinden von Sünde gegen Gott. Es ist ein Verlangen nach Gottes Gnade. Es ist Trauer und Hass der Sünde gegenüber, ein Betrübtsein. Es ist eine Veränderung des Denkens, der Gefühle und des Willens von der Sünde weg hin zu Gott, um bei ihm um Gnade zu bitten. Wir sehen in der Bibel einige Beispiele für Buße und ein Beispiel dafür hatten wir auch schon vor ein paar Wochen hier auch in der Bibelstunde gehabt, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist, predigt Petrus hier zu den Juden und er hält ihnen ihre Schuld vor Augen. Er stellt ihnen vor Augen den Christus, den sie gekreuzigt haben. Und jetzt lesen wir die Reaktion in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Eine andere Übersetzung sagt, sie waren tief in ihr Innerstes getroffen. Sie waren getroffen durch die Erkenntnis ihrer Schuld, dass sie den verheißenen Messias umgebracht haben, dass sie gegen Gott gesündigt haben. Sie kehren sich von ihrer Sünde weg und fragen, ja, was können wir tun? Sie verlangen nach Gnade. Ein weiteres Beispiel finden wir bei David. Er hat gesündigt, indem er bei Bathseba eingegangen ist. Und jetzt kommt ein Prophet zu ihm und schildert ihm die Situation und hält ihm seine Schuld auch hier vor Augen. Und dann lesen wir im Psalm 51, Vers 3 bis 6, jetzt David seine Reaktion, David seine Buße, als er erkennt, dass er gesündigt hat. Psalm 51, Vers 3 bis 6. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du im Recht bist und mit deinem Reden rein erfunden in deinem Richten. David gesteht hier seine Schuld ein. Er sieht, was er hier getan hat. Er sieht, wie er es auch sagt, dass er allein gegen Gott gesündigt hat. Und er ist voller Betrübnis über das, was er getan hat. Und er bringt dieses Anliegen vor Gott und bittet um Gnade. Wie ist dein Umgang mit Sünde? Wie gehst du um, wenn Gott auch als Reaktion auf deine Schuld Leid schickt? Was machst du, wenn du gesündigt hast? Es ist nicht leider so, dass es oft nur ein kurzes, ja danke Herr, dass du für alle Sünden gestorben bist, ist. Wie denkst du über deine Schuld und deine Sünde nach? Ich möchte uns aufrufen, dass wir mit Sünde nicht leichtfertig umgehen, sondern dass wir ihr abscheuliches Wesen betrachten und über die konkrete Auswirkung auch nachsinnen, damit wir wirklich Trauer und Hass gegen die Sünde empfinden, dass wir unsere Erlösungsbedürftigkeit erkennen, damit wir bei Gott um Gnade verlangen. Lasst uns, wenn wir in Sünde fallen, das nicht schnell abtun, sondern wirklich darüber nachsinnen und damit vor unserem Gott und zu unserem Vater gehen. Ja, wer zu Gott bußfertig und Demut kommt, den wird Gott Gnade geben. Und so heißt es auch weiter in dem Psalm 51, durch David geschrieben, Vers 19, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und so zeigt sich Gottes Gnade, wenn Sünder in Demut zu ihm kommen. Und auch in unserem Text weiter zeigt sich Gottes Gnade für das Volk Israel, nämlich in dem Rettungsangebot Gottes. Verse 8 und 9a. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Hier bringt Gott seine Gnade zum Ausdruck. Er schafft einen Weg der Errettung. Er gibt diesem Volk das Angebot, schaut auf die Schlange, die aufgerichtet ist, und ihr werdet leben. Ja, Mose richtet diese Schlange auf, und wer auf sie schaut, wurde gerettet. Jesus selbst bringt die Anwendung für diesen Abschnitt, nämlich in Johannes 3. Jesus selbst bezieht diese ehrende Schlange, die erhöht wird, auf sich. Lasst uns lesen, Johannes 3, Verse 14 bis 16. Ja, Nikodemus kommt hier bei Nacht zu Jesus und spricht ihn auf die Zeichen an, die Jesus tut. Und Jesus antwortet, ja, wer nicht von Neuem geboren ist, der wird das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus fragt, ja, wie kann ich von Neuem geboren werden? Wie kann das passieren? Und Jesus antwortet, man muss aus Wasser und Geist geboren sein. Und hierauf fragt Nikodemus wieder, ja, wie kann das denn geschehen? Wie kann man aus Wasser und Geist geboren sein? Und dann jetzt gibt Jesus die Antwort und bringt jetzt hier diesen Vergleich in Vers Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der in ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus sagt hier, so wie die Schlange erhöht werden musste, damals in der Wüste beim Volk Israel, diese Schlange, diese ehrende Schlange, so muss der Menschensohn, und hier meint er sich selbst, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und er wurde erhöht. Er wurde erhöht am Kreuz. Es ist eingetroffen. Das hier ist geschehen, was Jesus hier sagt, was noch passieren wird. Er ließ sich gefangen nehmen. Er ließ sich verspotten durch hohe Priester, durch Soldaten. Er ließ sich schlagen, ließ sich auspeitschen. Ihm wurde eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt und nochmal mit dem Rohr draufgeschlagen. Er wurde voller Schmach musste er sein Kreuz nach Golgatha tragen und es wurde ihm abgenommen, dass er nicht vorher zusammenbricht, dass er noch diese Leiden erfährt. Er wurde an das Kreuz genagelt und aufgerichtet. Und hier zeigt sich Gottes Gnade in seiner tiefsten Form. Gott selbst kommt auf die Welt. Als Jesus Christus als Sohn Gottes und er stirbt stellvertretend. Er stirbt stellvertretend für die Schuld. Für die Schuld des Volkes Israel. Aber er starb auch für unsere Schuld. Für unseren Ungehorsam. Für unseren Unglauben. Für unsere Ungeduld. Und die anderen Dinge, die wir davor auch schon gesehen haben. Ja, Gottes Gnade ist groß. Doch für wen gilt das jetzt? Für wen gilt jetzt diese Zusage des ewigen Lebens? Und Wir lesen hier, dass der, welcher glaubt, dem gilt diese Zusage. Und ja, Glauben finden wir auch weiter in der Geschichte in 4. Mose, nämlich der rettende Glaube des Volkes. Ich möchte lesen, 4. Mose, zurück zu unserem Kapitel, Kapitel 21 und jetzt Vers 9b. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehrenden Schlange, so blieb er am Leben. Wer wird hier gerettet bei dem Volk Israel? Ja, der, welcher an die Worte Gottes glaubt und aus Reaktion darauf seinen Blick auf die Schlange hob. Nur der oder die Person, die das Rettungsangebot verstanden hat, ja, sie blickte auf das Kreuz und wurde gerettet. Der Glaubende wurde gerettet. Und das, ja, diese Rettung aus Glauben, die bestätigt auch ja die Stelle, die wir gerade eben gelesen haben, Johannes 3. Da wird in zweifacher Form bestätigt, ja, wer an ihn glaubt, der wird leben. Wer an ihn glaubt, der wird ewiges Leben haben. Und auch weiter in Johannes 3, Vers 36 heißt es dann auch als Bestätigung, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Ich möchte dich auffordern, wenn das noch nicht passiert ist in deinem Leben, wenn du noch nicht Buße getan hast, wenn du noch nicht deine Schuld eingestanden hast und noch nicht geglaubt hast an diesen stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz, dass du es heute tust. Tu Buße und glaub an das Werk Christi, was er getan hat. Blick auf das Kreuz. Dort findest du Vergebung und wahren Frieden. Nun, wie sieht es aus für uns Christen, wenn wir gerettet sind? Wie leben wir weiter diesen Glauben aus? Wie zeigt sich unser Glaube in unserem Leben? Was für eine Realität hat für dich dieser Blick aufs Kreuz und deinem alltäglichen Leben? Was für einen Stellenwert hat das Kreuz in deinem Leben? Wie wird Hebräer 12, Vers 1 bis 3 zur Realität in deinem Leben? Lass uns diese Verse lesen, Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ist der Blick so ausgerichtet bei dir, so wie es hier beschrieben wird? Wohin ist dein Blick gerichtet? Ist er aufs Kreuz gerichtet in deinem alltäglichen Leben? Ich glaube, wir müssen oft bekennen, dass es nicht der Fall ist. So oft fehlt uns dieser Blick aufs Kreuz. Wir sind abgelenkt durch die Nichtigkeiten der Welt. Ja, wir haben zu tun. Da ist die Arbeit, die getan werden muss, und da ist manchmal viel zu tun. Ja, da muss das Vermögen gesichert werden, da muss man irgendwie schauen, dass man das alles unter Dach und Fach kriegt. Man hat anspruchsvolle Situationen, man hat Konflikte in der Gemeinde, man hat vielleicht schwierige Situationen in der Familie. Man ist voll in dem Ausüben der Dienste drin und ja, rennt von einem Dienst zum nächsten. Und ich möchte nicht sagen, dass diese Dinge schlecht sind. Nein, sie sind gut und wichtig. Aber wenn der Blick während diesem nicht aufs Kreuz gerichtet ist, was bleibt dann noch übrig? Die Folge eines fehlenden Blickes auf das Kreuz, ja, erkennen wir auch hier in dem Text. Ja, wir sollen Christus betrachten, damit wir nicht ermüdet werden und unsere Seelen nicht ermatten. Und so führt das Ausbleiben dieses Blickes aufs Kreuz, es führt zu müde werden in diesem geistlichen Lauf. Es führt zu einem Ermatten der Seele. Wie viel ist das Kreuz dir wert? Ist es in Vergessenheit geraten, in dem stressigen Leben des Alltags? Oder bestimmt es dein Denken und dein Handeln? Und ich möchte uns auffordern, dazu ermutigen, lasst uns abwenden von den Nichtigkeiten dieser gefallenen Welt. So wie es in Philipper 3, Vers 8 heißt, ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Ja, lasst uns diese Nichtigkeiten der Welt für Dreck achten. Und lasst uns zurück auf das Kreuz besinnen. Lasst uns den Blick richten auf den, der dort starb am Kreuz, stellvertretend für unsere Schuld, der sein Leben gab, dem seine Gottheit, dem seine Würde nicht schade war, sondern der alles gab, der dem Arm Gottes begegnete, nicht in liebender Form, sondern in Form von Strafe. Lasst uns auf ihn blicken. Lasst uns auf Christus blicken in unserem Alltag, auch vor allem im Hinblick auf die kommende Passionszeit, um den Lauf des Glaubens zu kämpfen, um nicht zu ermüden und nicht zu ermatten. Damit wir, wie Paulus von sich selbst sagt, auch wir sagen können, ja, dass wir von Jesus Christus ergriffen sind. So sagt er in Philipper 3, Vers 12. Isaac Ambrose, ein Mann Gottes, schreibt in seinem Vorwort für das Buch Looking Unto Jesus. Und ja, hier möchte er darstellen, wozu er den Leser auffordert. Und ich denke, diese Aufforderung passt auch hier rein. Er sagt, ich bitte dich, komm, wärme dein Herz an diesem gesegneten Feuer. O komm, rieche die kostbaren Salben Jesu Christi. O komm und setz dich unter seinen Schatten mit großer Freude. Ach, dass alle Menschen, besonders die, in deren Händen dieses Buch kommen wird, sich bald auf die Ausübung des Wesens des Evangeliums, des auf Jesus schauen, stürzen würden. Lasst uns das ausleben praktisch, indem wir uns mit dem Wesen von Christus beschäftigen, indem wir unsere Blicke in das Wort richten und dort schauen auf den, der am Kreuz stirbt. Lasst uns beständig im Gebet sein, im Kontakt zum Gott und Vater. Lasst uns beständig vor Augen halten, was dieser Tod am Kreuz für uns bedeutet. Was es bedeutet, dass er stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Ja, lasst uns zu seinen Füßen legen, um dort wahren Trost, wahre Ermutigung und wahre Freude zu finden. Ja, so wie der Blick aus Glauben auf die ehrene Schlange damals, die Israeliten dadurch vor dem direkten Tod gerettet wurden, durch diesen glaubenden Blick auf die Schlange, so dürfen auch heute Sünder auf das Kreuz blicken und dürfen Vergebung erfangen, dürfen Rettung vor dem ewigen Tod erfahren. Und auch wir, die wir im Glauben leben, dürfen in diesem Blick auf Christus ja, Mut erfahren, dürfen ermutigt werden, dürfen ausgerichtet werden, dürfen Freude und Trost erfahren. Ja, lasst uns das mitnehmen, lasst uns das verinnerlichen, dass wir einen beständigen Blick auf das Kreuz haben. Und ja, ich möchte abschließen mit dem Auszug aus dem bekannten Lied dort auf Golgatha. Und ja, lasst uns auch das verinnerlichen, das auch mitnehmen in die Woche. Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, stets ein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr und in ihm sah ich das und in ihm ich das Gotteslamm sehe. Schätzenwert ich das altraue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest an dem Kreuz. Einst erhalte ich dafür eine Krone. Amen.